Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Ich freue mich auf unseren Gast, der schon in meiner Kindheit meine Eltern zum Lachen gebracht hat. Aber nicht immer wollten sie mir erklären, was denn da gerade so lustig war. Aufgefallen sind mir damals schon seine knallbunten Hawaii-Hemden. Die sind bis heute sein Markenzeichen. Im Fernsehen kannte man ihn zum Beispiel aus So ist es, Donnerlippchen, Geld oder Liebe und manches mehr. Und am wichtigsten war ihn aber immer schon die Bühne. Herzlich willkommen, Jürgen von der Lippe.
Hallo.
Wir treffen uns hier im Büro in Berlin und Sie sitzen hier im schwarzen T-Shirt, nicht in den legendären Hawaii-Hemden. Ist das Ihr Kostüm, das Hawaii-Hemd? Ist das Ihre Dienstkleidung?
Sie würden einen Metzger ja auch nicht fragen, wenn Sie den interviewen, wo ist Ihre blutbefleckte Schürze?
Also das Hawaii-Hemd ist Kostüm oder tragen Sie das zu Hause auf dem Sofa?
Nein. Das ist Kostüm. Ich habe auch nichts gegen Hawaii-Hemden. Ich finde das im Urlaub finde das auch schön. Aber wenn ich das tragen würde, habe ich immer das Gefühl, das sieht dann so aus, als wollte ich noch im Urlaub oder in der Freizeit die Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Dem ist nicht so.
Seit über 40 Jahren kann man ihn auf der Bühne und im Fernsehen erleben.
Er hat mehr? 48.
48, also seit bald 50 Jahren.
Das kann man sagen.
Ja, er hat mehr Platten gemacht als die Beatles, heißt es in Ihrem Werbetext. Da frage ich mich, wie viele Platten haben die Beatles gemacht?
Das weiß ich nicht. Ich fand das nur so schön, das hat mal ein Journalist gesagt. Wissen Sie eigentlich, dass Sie mehr Platten gemacht haben als die Beatles? Und das fand ich so witzig, weil die Beatles waren ja dann einfach irgendwann mal nicht mehr aktiv. Aber es war schon ein Haufen. Und wenn ich jetzt aber meine ganzen Hörbücher und so, wenn ich das alles zusammenzähle, das ist schon richtig viel.
Also mehr Platten gemacht als die Beatles, vielleicht nicht mehr verkauft, aber immerhin mehr gemacht.
Ja.
Und er hat ein gutes Dutzend Bücher geschrieben, jetzt stellt er ein neues vor.
15. Das ist jetzt das 15.
Mehr als ein Dutzend. Ich bin gespannt auf Jürgen von der Lippe.
HR1, genau meins.
Jürgen von der Lippe ist Jahrgang 1948, geboren in Bad Salzuflen im Kreis Lippe, aufgewachsen in Aachen. Seine Mutter war Diätköchin und sein Vater Barmixer in einem Striptease-Lokal.
In Aachens bestem Striptease-Lokal.
Oh.
Das muss schon sein.
Klingt sehr gegensätzlich, Diät und Barmixer. Waren die beiden sehr gegensätzlich oder nur der Job?
Ja, die waren schon sehr gegensätzlich. Aber mein Wahlspruch ist, die Mischung macht's. Und das hat ja funktioniert.
Vater war halt abends immer unterwegs und hat gearbeitet, viel geschlafen, dann morgens natürlich. Waren Sie dann das Mamakind?
Ja, absolut.
Es heißt, schon als Kind hätten Sie Entertainer-Qualitäten gezeigt, als Sie mal im Krankenhaus eine Weile bleiben mussten.
Entertainer würde ich das nicht nennen. Es war immer mein Wunsch, lesen zu können, auch schon wirklich solange ich zurückdenken kann. Und meine Mutter las mir natürlich auch Märchen vor. Und als ich mal im Krankenhaus war, ich glaube, Diphtherie hatte ich, da habe ich den anderen Kindern vorgelesen. Das heißt, ich habe das auswendig rezitiert, was meine Mutter sagt. Die Kinder haben es dann gemerkt, daran das Buch verkehrt rumhielt. So hat es meine Mutter immer erzählt. Ob das nun stimmt, weiß ich nicht.
Sie kannten die Geschichte eh auswendig und das Buch war Staffage mehr oder weniger.
Ja, ich habe einfach so getan, könnte aber stimmen, weil ich habe auch sehr schnell lesen gelernt und habe auch in der ersten oder zweiten Volksschulklasse dann schon angefangen, Märchen zu schreiben, sodass mein Lehrer sagte, du wirst mal Dichter. Ob er denn mit dem, was ich heute mache, so einverstanden wäre, weiß ich nicht, aber recht hat er behalten.
Hatten Sie dann im katholischen Aachen auch mal so eine Phase des Auflehnens gegen die ganze katholische Moral? Stimmt die Geschichte, dass Sie sich als Jugendlicher mal dafür eingesetzt haben, dass man nicht nur mit katholischen Mädels tanzen darf, sondern auch mit den evangelischen?
Das ging nicht von mir aus. Das war eine Clique bei uns in der Schule. Die hatten Freundinnen aus der evangelischen Viktoriaschule. Und unsere altsprachliche Kaiser-Karls-Gymnasium, die machten traditionell Tanzstunde mit dem St. Ursula-Gymnasium, also die katholischen Nonnen. Und die Jungs, das waren die Opinion Leaders, die haben dann durchgesetzt, das ging bis zum Direktor, der Kaplan war vollkommen außer sich, unser Religionslehrer. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, es war ein Skandal.
Also mit einem protestantischen Mädchen tanzen war keine Selbstständigkeit.
Mit Ungläubigen, was das für die Katholen waren, die Evangelien, Ungläubige. Ja, und mit denen haben wir dann Tanzstunde gemacht.
Jürgen von der Lippe über seine Jugend. Jürgen von der Lippe wollte Schneider werden, er wollte Förster werden, er wollte Geistlicher werden, aber es gab da auch noch einen anderen Berufswunsch. Stimmt es eigentlich, dass Sie zur Bundeswehr gegangen sind, weil Sie glaubten, da könnte man Journalist werden?
Ich habe es nicht geglaubt, man hat es mir so verkauft. Das war also gezielt oder einfach nur Leichtsinn oder keine Ahnung. Ein Stammgast meines Vaters in der Striptease-Bar war der Standortälteste. Also ein Offizier, der die Zusammenarbeit der Bundeswehr mit den Behörden regelte. Und der sagte, was will dein Junge eigentlich werden? Und mein Vater sagte, ja, Journalist. Dann schick ihn mir mal, dann berate ich den mal. Und dann war ich da und dann sagte der, wenn du dich verpflichtest, 2 Jahre, dann kannst du zum PSK-Sendebataillon nach Andernach und dort eine Journalistenausbildung kriegen. Das klang schon toll. Also ich habe das geglaubt, habe dann eine Grundausbildung gemacht. Das war natürlich alles furchtbar, die erste Woche nur geheult. Und irgendwann habe ich dann mal gefragt, wann komme ich eigentlich zum PSK-Sendebataillon? Und dann sagt die, was? Wie kommen Sie denn darauf? Ja, das hat man mir erzählt. Nee, Sie machen hier die und die und die Lehrgänge, werden also kriegen eine formelle Ausbildung, machen Fähnrich-Lehrgang, Offizier-Lehrgang. Und das letzte Jahr war ich dann in Lippstadt Zugführer in der Grundausbildung und das war's dann.
Aber Sie haben dann doch Einzelkämpferausbildung das gemacht. Gehörte, das gibt dann schon was für harte Kerle, oder?
Ja, du, es gehörte halt dazu. Ich habe das alles gespielt und habe auch jeden einzelnen Lehrgang bestanden, wobei das Schwierigste eigentlich die Fahrprüfung war. Für die war ich am wenigsten geeignet.
Einzelkämpferausbildung, das klingt so martialisch. Ja, was haben Sie da gelernt?
Unter anderem Waterboarding.
Waterboarding? Ja. Okay.
Die sagten also, jetzt ist nicht, damit Sie foltern lernen, sondern damit Sie wissen, was auf Sie zukommt. Und dann haben wir das gelernt.
Welchen Dienstgrad hatten Sie denn am Schluss bei der Bundeswehr?
Leutnant.
Leutnant.
Das war das ganz Normale.
Schließlich wollten Sie dann doch nicht Einzelkämpfer werden, sondern Lehrer?
Ich wollte nie Einzelkämpfer werden.
Sie haben das Studium fast abgeschlossen, haben sogar vorher schon gearbeitet als Lehrer für Deutsch für Ausländer. Haben Sie das gerne gemacht?
Das war sogar etwas, was ich mir beruflich sehr gut hätte vorstellen können. Das habe ich 7 oder 8 Jahre erst in Aachen gemacht mit einer Sondergenehmigung, weil ich noch keine Zwischenprüfung hatte. Und dann bin ich ja nach der Zwischenprüfung nach Berlin gegangen. Dort konnte ich das auch weitermachen. Die hatten mich da auch empfohlen von Aachen aus. Und da war das fast eine halbe Stelle. Also ich weiß nicht, wir hatten, glaube ich, 28 oder 30 Stunden als Tutor, also studentischer Hilfslehrer, haben aber alles an Prüfungen abgenommen und mit über die Noten entschieden. Und ich habe das unheimlich genossen mit diesen jungen, hochmotivierten Leuten aus allen möglichen Kulturen. Wir haben natürlich auch viel privat zusammen gemacht, haben uns getroffen, haben gekocht, gesungen, diskutiert. Für viele waren das raue Zeiten, weil die den jeweiligen Geheimdienst im Nacken hatten. Also die Perser, den Sabak, die Türken, die grauen Wölfe. Es war schon nicht so leicht für die. War nur völlig aussichtslos, da auf einen Job zu hoffen, weil es wurde mal eine Stelle frei bei uns. Und da haben sich über 30 Leute gemeldet, alle promoviert, alle jahrelange Berufserfahrung, Veröffentlichungen in Fachmagazinen. Also es war. Aber bei einem meiner Chefs vor wenigen Jahren getroffen und der erzählte, dass eine Kollegin von damals noch heute da ist, also im 47. Semester oder was, unkündbar ist und also im höchsten Alter noch Tutorin ist.
Aber dann war es ja auch nicht so dramatisch, denn dann kam ja dann auch ihr großer Erfolg kurz nach dem Studium und wie es dann weitergeht, darüber reden wir gleich.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Jürgen von der Lippe, Entertainer, Sänger, Buchautor. Die erste Schallplatte war 1976 mit den Gebrüdern Blattschuss. Ihr größter eigener Hit war Gute Morgen, Liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da. Stimmt es, dass Sie das nicht gerne selber mehr spielen bei Ihren Auftritten?
Ich habe das, als es aktuell war und ich damit auch, weiß ich nicht, wie oft in der Hitparade war, habe ich gesagt, ich spiele das nicht mehr im Programm. Und zwar einfach deshalb, weil alle Leute irgendwann das Lied kannten. Das heißt, wenn man jetzt die Plattenaufnahme hört, das war ja eine Live-Aufnahme, da lachen die Leute sich kaputt in den Strophen, die sind ja komisch. Aber live hat dann keiner mehr gelacht. Weil sie alle mitgeklatscht und schon kam mein alter Dünkel wieder raus. Ich bin kein Musikantenstadel, macht mir keinen Spaß. Und dann haben meine Leute gesagt, so, Spinnst du? Das Programm heißt Guten Morgen, liebe Sohn, du willst das scheiß Lied nicht singen. Du singst das. Klar, es war natürlich mein sehr persönliches Problem. Ich ertrug also diese veränderten Rezeptionsbedingungen nicht besonders gut.
Jetzt hören wir was ganz anderes von Ihnen, kannte ich gar nicht, von Ihrem Album Second Hand Songs, eine Hommage an Reinhard May.
Das ist nicht mein Album.
Ach so.
Das waren Songs für Reinhard May von den verschiedensten Leuten. Und ich wurde halt gebeten, einen Song beizusteuern. Und Viertel vor sieben ist eins meiner absoluten Lieblingslieder von Reinhard. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und das ist wirklich eine Hommage, frei von jeder Ironie.
Absolut, um Gottes Willen. Natürlich, Reinhard May ist einer der größten, die wir je hatten.
Dann hören wir jetzt Viertel vor sieben, geschrieben von Reinhard May, aber interpretiert von Jürgen von der Lippe.
Manchmal wünschte ich, die Dinge wären so einfach geblieben und die Wege gingen nur geradeaus. Manchmal wünschte ich, es wäre noch mal Viertel vor sieben und ich wünschte, ich käme nach Haus. Und ich wünschte, ich käme nach Haus.
Sex ist wie Mehl, das ist der vielsagende Titel des neuen Buches von Jürgen von der Lippe. Eine wilde Sammlung aus ganz verschiedenen Glossen und Erzählungen. Sind das Bausteine für das neue Bühnenprogramm oder wie ist das entstanden?
Nein, das sind Bausteine für die Lesung. Die Glossen sind nichts anderes als Stand-up-Monologe. Die Geschichten sind, da gönne ich mir natürlich auch mal einen etwas längeren Atem. Da kann auch der Leser Spaß dran haben. Da sind natürlich auch, bemühe mich zumindest darum, dass da überraschende Enden sind. Aber das sind jetzt nicht die brüllenden Lacher, das sind zum Teil wirklich sehr, sehr krause Geschichten. Aber es soll schon sehr originell sein. Und da ist so für jeden, denke ich, was dabei. Also ist mein Lebensmotto, die Mischung macht's. Und das trifft auch für die Bücher zu.
Also Sie zitieren Cicero, Sie zitieren Freud, Sie zitieren ganz viele Studien in dem Buch. Man merkt, dass Sie sich viel angelesen haben. Unterm Strich landen Sie dann aber doch wieder ganz schnell bei Titten, Furzen und Verkehr. Was ist für Sie vulgär?
Eigentlich gar nichts. Es kommt darauf an, wie es gemacht ist und wie der Kontext ist.
Ich habe den Eindruck, ich rede mit einem sehr gebildeten Menschen, der seine Bildung aber gut versteckt, oder?
Nee, gar nicht. Ich lasse die Bildung raushängen. Aber ich mache es so, dass jemand, der das also nicht alles gelesen hat, auch etwas davon hat. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, für eine ganz bestimmte Schicht zu arbeiten. Ich möchte schon, dass möglichst viele Leute daran Freude haben können, auch um zu zeigen, Bildungsinhalt, die können Spaß machen.
Und man merkt, dass Sie ein Freund des guten Essens sind. In einem Buch lassen Sie sich ausführlich über die verschiedenen Herstellungsmöglichkeiten eines Wiener Schnitzels aus.
Also ich bin jetzt niemand, der unbedingt einmal die Woche in ein Sterne-Restaurant geht. Ich war ein paar Mal da, bewundere das auch, halte das aber nicht für massentauglich. Weil wir waren mal, meine Frau und ich, in einem Sternenlokal und dann gibt es sehr oft so, das haben sie 12 Gänge mit winzigen Sachen. So, und dann war unter anderem so ein Würfel, der war wirklich ungefähr so ein bisschen größer als ein, oder so groß wie ein doppelter Zuckerwürfel. Und dann erklärte der Koch, da sind 20 Aromatiken drin, verarbeitet. Habe ich das gekostet? Denke, ja, okay, was schmecke ich? Rote Beete, Estragon, Apfel. Irgendwann hört man auf, denkt, okay, war ein Würfel, wo viel durcheinander geht. Ja, kann man machen. Kostet aber ein Heidengeld. Aber ein Wiener Schnitzel, und jetzt schließt sich der Kreis, genauso wie Spaghetti, Aglio, Olio, con Peperoncini. Ich habe von meinen Studenten die Volksküchen der jeweiligen Länder, aus denen sie kamen, da habe ich ein bisschen hineingeschnuppert. Und es gibt diese absolut populären Gerichte. Und das Wiener Schnitzel, da muss man nur ein paar Sachen wissen. Und dann kriegt man es perfekt hin. Das muss man dann aber auch beherzigen. Also das, was man so im Kühlregal kauft, was man womöglich in den Toaster tut, gepresstes Schweinefleisch paniert, wo die Panade eng anliegt. Das kann man machen, sollte man aber nicht.
Sex ist wie Mehl, so heißt das Buch von Jürgen von der Lippe. Dort finden Sie auch sein privates Rezept für das beste Wiener Schnitzel. Und Sie können diesen Auszug auch bei uns nachlesen auf hr1.de. Und in der nächsten Stunde können Sie mit etwas Glück ein handsigniertes Exemplar des Buches bekommen, wenn Sie denn die Quizfrage richtig beantworten. Die große Samstagabendshow ist der Olymp eines jeden Entertainers. Auch den hat Jürgen von der Lippe viele Jahre lang erfolgreich gestaltet. Geld oder Liebe war eine nicht ernst gemeinte Kuppelshow zu Zeiten, als es Tinder und ähnliche Apps noch gar nicht gab. Es ging mehr ums Spielen als ums Verkuppeln, oder?
Es ging ums Spielen. Das Neue jetzt an dieser Show war, und das Risiko war, werden die Leute sich tatsächlich dafür interessieren, welche zwei Leute zusammenpassen? Denn es war eine Live-Sendung und mit TED. Das heißt, die Leute haben am Schluss darüber entschieden, per Anruf, welche beiden jetzt wirklich zusammen gewinnen sollten. Bis zum Schluss habe ich nicht rausgekriegt, nach welchen Kriterien die Leute da entschieden haben. Manchmal... Oder jetzt im Nachhinein denke ich, vielleicht haben die einfach nur die beiden, den sympathischste Frau und den nettesten Mann zusammengespannt. Manchmal aber auch waren ja zwei, haben ja wirklich gezeigt, dass sie Spaß aneinander hatten. Und manchmal haben sich aber dann, obwohl das so auf der Hand lag, hat sich dann einer von beiden aber für Geld entschieden. Also ich habe es selber nicht gerafft oder nur so getan. War sehr spannend. Am Schluss war ich der Einzige, der an das Konzept noch geglaubt hat, weil wenn man so eine Show probt, dann kann man natürlich nur die Spiele proben. Diese TED-Geschichte, das können wir ja nicht simulieren.
Das Telefonvoting.
Kann man überhaupt. Ja.
Ist eigentlich mal ein echtes Paar entstanden in all den Jahren?
Ja, gab es, ich glaube, zweimal. Sind dann aber wieder auseinandergegangen, wie bei echten Paaren auch.
Ja. Wie oft musste Uli Wickert von den Tagesthemen darauf warten, dass er endlich anfangen konnte?
Ja, der wusste ja, er kriegt seine Flasche Wein. Den Chateau Aubryon, seinen Lieblingswein, hat er auch gekriegt, ein paar Mal. Es hat dann einmal auch das Wort zum Sonntag sich gemeldet. Eine Pfarrerin hat gesagt, wir müssen doch auch auf Sie warten. Ich will auch Wein. Da habe ich recherchiert und festgestellt, die waren gar nicht live. Das war aufgezeichnet. Da wartete niemand.
Nichts mit Wein für den Pfarrer.
Ja, natürlich
nicht. Man kann es ja mal versuchen, oder?
Ja, kann man. Ja, ist legitim.
Wenn heute noch mal ein Sender käme und sagen würde, bitte retten Sie den Samstagabend, was wäre Ihre Bedingung?
Gar keine. Das ist, also erstmal ist es Quatsch. Die Leute wollen einfach keine alten Säcke sehen. Und Fernsehen wird heute anders gemacht. Heute gibt es die große Runde, wo 10 Leute zusammensitzen und jede Idee kaputt reden. Das kann ich nicht. Ich hatte das große Glück und die Gnade, noch zu denen zu gehören, denen man was zutraute. Also der Schlag Karel, Stefan Raab war der Letzte. Und ich habe noch den Satz vom Unterhaltungschef gehört, so, Sie wollen Donnerlippchen nicht mehr machen, das ist ja schade. Dann lassen Sie sich mal was einfallen. Das hört heute niemand.
Weil es eine Runde gibt, die lange diskutiert und dann noch Marktforschung macht, was ankommt.
Ja.
Jetzt hören wir einen Künstler, der auch damals bei Geld oder Liebe aufgetreten ist, nämlich Mark Knopfler mit Golden Heart. Was verbinden Sie mit diesem Titel?
Das war mein Lieblingstitel von dem Album. Mark ist eigentlich Lehrer und neigt so ein bisschen zu verkopften Texten, aber ist einer der zauberhaftesten Künstler, mit denen ich jedes Vergnügen hatte zu plaudern. Er gehört ja zu den Gitarristen, wo man beim ersten Ton hört, wer das ist.
Mark Knopfler.
Ja.
Also Mark Knopfler mit Golden Heart für Jürgen von der Lippe.
Talk.
Jürgen von der Lippe ist unser Gast. Das ist natürlich sein Künstlername, Hans-Jürgen Hubert Dorenkamp, bürgerlich. Mit welchem Namen melden Sie sich, wenn Ihr privates Handy klingelt?
Gar nicht. Ich sag
Hallo.
Nee, ich sag ja.
Und wie nennen Sie Ihre guten Freunde?
Es gab eine Apothekerin in Berlin, die darauf bestand, mich Herr Dornkamp zu nennen. Das machen auch einige andere. Das ist mir auch vollkommen wurscht. Die wollen einfach, glaube ich, zeigen, dass sie mir sehr nah sind und meine intimsten Geheimnisse kennen. Es kann jeder machen, mir sind vollkommen gleichgültig.
Hat sich eigentlich das real existierende Adelsgeschlecht von der Lippe mal bei Ihnen beschwert?
Das habe ich mal befürchtet, als ich feststellte, dass es weit mehr als ein Adelsgeschlecht gibt. Es gibt ja auch Schaumburg-Lippe, Lippe Detmold. Es gibt in Norwegen, ich habe also Postkarten bekommen, da haben Leute Schmuckgeschäfte, wo das stand von der Lippe, oder Möbelgeschäfte. Also die sind europaweit offensichtlich verstreut. Haben auch schon Leute gesagt, hier gucken Sie, ich heiße von der Lippe, bin ich Ihre Mutter? Gibt ja da erschütternde Beispiele. Engelbert Humperdinck ist ja, glaube ich, verklagt worden von den Erben und durfte sich dann nur noch Engelbert nennen. Peter Horten, der wirklich Horten heißt, ist, also so geht die Pharma, vom Kaufhauskonzern gezwungen worden, gerichtlich sich in Horton umzubenennen. Das muss man sich mal vorstellen, obwohl er wirklich Horten heißt.
Gleich wird Jürgen von der Lippe unseren HR1-Fragebogen adeln. Beim HR1-Fragebogen ist Spontanität gefragt. Das ist für Jürgen von der Lippe natürlich ein Klacks. Wie oft kommt es bei Ihren Programmen vor, dass Sie abweichen vom Text, spontan was einbauen, mit dem Publikum spielen oder tagesaktuell was machen?
Kommt auf die Tagesform an, kommt auf die Situation an. Wenn es ein Zwischenruf ist, der das hergibt und ich bin in Stimmung, dann kann das jeden Abend sein.
Also hier kommt der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Jürgen von der Lippe. Mein schönstes Privileg als Entertainer ist,
abends auf der Bühne zu stehen, Leute zum Lachen zu bringen und im Idealfall das so gut zu machen, dass die Leute rausgehen und sagen, beim nächsten Mal brauchen wir Plätze weiter vorne.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Kommt drauf an, was es für eine Butter ist. Also es gibt, habe ich gerade entdeckt, in Nahkauf, die haben jetzt neue Trüffelbutter, die kostet 3 Euro, so ein Gläschen. Das ist aber auch wirklich was Feines.
Er kennt sich aus. Zuletzt geklaut habe ich.
Ich glaube, das war vor vielen Jahren. Da habe ich festgestellt, dass da war ein Kaugummi. Also ein Päckchen Kaugummi lag in dem Fach, in dem meine Einkaufssachen waren. Und das habe ich dann, glaube ich, mitgenommen. Bin mir aber auch lange sehr schlecht vorgekommen.
Kinder sind für mich.
Also,
das Schmunzeln.
Also, je nachdem, Comedy-Material, aber auch Quell der Freude. Ich habe Situationen erlebt mit Müttern. Es gibt Kinder, die sehen so unfassbar süß aus, dass ich wirklich gerührt bin und denke, es geht nicht so weit, dass ich denke, schade, dass du keine Kinder hast. Das war, glaube ich, eine sehr kluge Entscheidung, weil ich den Kindern einfach nicht gerecht geworden wäre. Aber Opa wäre sowas. Weil ich habe Opas erlebt, die mit den Kindern gemeinsame Sache gegen die Eltern machen. Das heißt, die zahlen ihren Kindern das Heim und hetzen die dann auf. Das wäre so eine Rolle.
Glück bedeutet für mich?
Kann alles Mögliche sein. Glück so verstanden, dass mich plötzlich ein Wohlgefühl anspringt. Dann kann ich überlegen, was hat diesen Freudenmoment jetzt ausgelöst. Kann natürlich, wenn ich unheimlich pullern muss und sehe auf der Autobahn Toilette, 1000 Meter. Und die ist dann auch frei. Das kann natürlich auch ein Glücksgefühl sein.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
dass viele mitreden können. Und wenn man sich die vielen anguckt, dann sagt man, die müssen wir ausschließen. Ich sag jetzt mal Impfgegner zum Beispiel. Oder Querdenker. Da fragt man sich, sind die wirklich mitgemeint bei demokratischen Prozessen?
In meinem Bücherregal unten rechts steht?
Unten rechts? Ja, Z, die Autoren mit Z.
Sie sortieren nach Alphabet Ihre Bücher?
Also die Bücher, die ich gelesen habe.
Wahnsinn. Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Jürgen von der Lippe. Vielen Dank. Jürgen von der Lippe hat sich nie verheizen lassen. Sein Publikum hat er sich auf der Bühne erarbeitet, nicht im Fernsehen. Und das bleibt ihm tatsächlich treu bis heute. Also was ist sein Geheimnis? Viele Entertainer sind längst vergessen. Wie baut man sich so ein Stammpublikum auf?
Indem man die Ochsentour geht. Ich habe auch das, was Leute oft erzählen, ich habe schon vor 3 Leuten gespielt.
Vor 3?
In Nürnberg, im Zündholz war das, kleiner Club. Es gab ein Blitzeis. Ich kam im Zug an, habe es gerade noch dahin geschafft Und dann saßen dann drei Leute. Es war schon klar, dass niemand mehr kommen würde, weil nichts mehr ging. Also war spiegelglatt alles. Und ich habe den Fehler gemacht zu fragen, also ich soll doch jetzt nicht für euch spielen. Doch, wir kommen ja nicht weg. Gut, ist eine Erfahrung.
Und hat funktioniert?
Naja, irgendwann war die Situation irgendwo, ja, war im Wohnzimmer.
Das klassische politische Kabarett hat Sie nicht gereizt?
Nein, das war ja mal streng getrennt. Heute ist ja so, also man muss da Dieter Nuhr hervorheben, der ja als erster Preise sowohl für Comedy als auch für Kabarett bekommen hat und der eben gezeigt hat, dass es nicht schadet, wenn ein Kabarettist komisch ist und umgekehrt, dass ein Comedian durchaus tagespolitisch arbeiten kann. Mache ich auch, wenn es sich anbietet, bei Themen, die mir wirklich am Herzen liegen, Gendern zum Beispiel. Also ich habe das Gefühl, da muss man jetzt mal was gegen tun, dass sie versuchen, die Sprache kaputt zu machen. Dass ich mich jetzt über unsere Ampel auslasse, da habe ich deswegen wenig Ambition, als es ja genügend Kabarettisten gibt, deren Job das ist. Die haben ja jetzt nicht auf mich gewartet, dass ich auch noch meinen Senf dazugebe. Aber über, sagen wir mal, Annalena Baerbocks Englisch, da kann man schon mal ein Wort verlieren, wo sie ja doch in London angeblich studiert hat. Und in Amerika hat Dieter ja auch schon alles gesagt.
Aber Sie wissen auch ziemlich genau, was Ihr Publikum von Ihnen erwartet. Ne? Also die lautesten Lacher, die gibt es dann immer noch, wenn Sie zum Beispiel den schrägen Blick eines Mannes beim Orgasmus nachspielen und sowas. Das funktioniert immer.
Das funktioniert einfach deshalb, weil das Thema Nummer eins ist. Witzforscher sagen Ihnen, 78% aller Witze behandeln dieses Thema. Ist doch auch gar nicht schlimm. Das zwischenmenschliche Sexuelle ist doch das, was die meisten Emotionen hervorruft und auch die meisten komischen Momente, nämlich die des Scheiterns. Das hat doch jeder in einer Beziehung oder wenn es eine anstrebt, egal ob Frau, Frau, Mann, 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 Frau, spielt überhaupt keine Rolle. Die Mechanismen sind immer gleich. Das ist komisch und das interessiert jeden. Und da muss ich mich auch gar nicht für entschuldigen. Ich beherrsche einfach die Mechanismen und das ist Handwerk.
Und der Buchtitel ist auch so ausgesucht, dass er genau auch die Leute anspricht, die genau das auch von ihnen erwarten. Sex ist wie Mehl, da weiß man sofort, das ist einfach der Lippe.
Das macht einfach neugierig und Sex ist wie Mehl, das wird ja aufgeklärt im Buch.
Aber möchten Sie das erläutern?
Nein, das möchte ich natürlich nicht erläutern, weil ich mir sonst den Satz schenken könnte, da müssen Sie dann das Buch schon lesen. Das wird ja nicht einmal beim Hörbuch aufgeklärt, was es ja auch gibt, was ich mit Gabi Decker und Robert Louis Griesbach gemacht habe, nicht mal dort. Der Hörverlag war auch pikiert, da habe ich gesagt, nix.
Sex ist wie Mehl. Sie haben jetzt die Chance auf ein handsigniertes Exemplar von Jürgen von der Lippe. Quizfrage. Nicht, wie heißt dieses Buch oder warum heißt es so, sondern ganz einfach, welchen Dienstgrad hatte Jürgen von der Lippe bei der Bundeswehr? Wir haben darüber gesprochen. 0800 155 4 mal die 1. Jetzt anrufen 0800 155 4 mal die 1 oder bei uns im Netz auf hr1.de.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Jürgen von der Lippe, zweimal geschieden, mit seiner ersten Frau aber wieder seit vielen Jahren ohne Trauschein zusammen. Ein drittes Mal heiraten war ausgeschlossen für Sie. Bringt das Unglück?
Da bin ich abergläubisch.
Ja?
Ja, weil zweimal hat dieser Sermon des Landesbeamten nichts gebracht. Das ist ja sowieso der Hauptgrund für die Scheidung, ist ja die Ehe. Ich möchte das einbinden. Meine Frau würde schon ganz gerne. Und da sage ich immer, Schatz, dann warten wir mal ab. Und wenn der Hausarzt sagt, wir müssen reden, dann können wir schnell noch heiraten, damit das mit der Steuer nicht zu schmerzhaft wird, mit der Erbschaftssteuer. Aber so würde ich gerne lieber alles so lassen, wie es ist und mich in der Illusion wiegen, dass wir vollkommen freiwillig und gewollt.
Naja, freiwillig und gewollt sind ja hoffentlich viele Paare zusammen. Sie leben beide in Berlin, aber nicht zusammen. Und auch nicht im gleichen Kiez, sondern ziemlich weit auseinander innerhalb der Stadt.
50 Euro Taxi.
50 Euro Taxi. Ist das ein Sicherheitsabstand oder was?
Naja, getrennte Städte wären noch sicherer. Nein, ich habe das nie gelernt. Und bei meiner zweiten Kurzehe hat es auch nicht funktioniert. Ich war ja auch schon nicht mehr so jung, als ich das erste Mal geheiratet habe. Und da war ich schon so lange Junggeselle. Junggeselle in dem Sinne, dass ich eben über meine Zeit verfügen konnte, dass ich aufstehen konnte, wann ich wollte, nachts und was schreiben und eben auch niemanden fragen musste. Das war auch das Argument gegen Kinder, weil ich lebe einfach für diesen Beruf. Ich spreche jetzt sicherlich für sehr viele. Wir sind Junkies, also wir haben einen Schuss. So einfach ist das.
Dann spielen wir jetzt noch einen Titel für Sie. Bonnie Raitt mit Storm Warning. Warum dieser Titel?
Bonnie Raitt war auch, und das war mir auch ein Herzenswunsch, weil ich sie seit vielen Jahren verehre, als Rhythm and Blues, Country-Sängerin. Und wir haben uns wirklich unheimlich gut verstanden und dann richtig viel geplaudert zusammen, als sie da war. Und ich habe ihr dann eine Backpack-Gitarre, das sind diese kleinen Gitarren, wo man auch im Klo mal was üben kann, weil sie die so schön fand, habe ich ihr die geschenkt und sie hat mich dann in Berlin zum Konzert eingeladen und sie sagte dann zum Abschied, you treated me so nice and I didn't even sleep with you.
Der Satz ging runter, ja?
Wunderschön, wunderbar. Das ist etwas, was man, ich weiß nicht, wie oft ich schon erzählt habe in Interviews.
Schöne Geschichte. Also Bonnie Raitt mit Storm Warning für Jürgen von der Lippe.
Storm warning feels like a heavy rain. Winds on the coast tonight. We may get tossed tonight.
Jürgen von der Lippe bezeichnet sich selbst gerne als Feminist. Ironisch oder ernst gemeint?
Militanter.
Militanter? Das ist jetzt ironisch.
Nein, gar nicht. Ich finde Frauen toll. Ich arbeite, man kann sagen, lieber mit Frauen, weil ich das auch gelernt habe. Also erstmal Mama-Kind, das haben wir ja schon besprochen. Ich habe 43 Jahre unter einer Managerin gedient, die jetzt im Ruhestand ist. Aber verehre nach wie vor meine Fernsehmutter, die heute im hohen Alter ist. Wir wohnen in Köln, wenn ich da in meiner Wohnung bin, im selben Haus. 3 Jahre lang war sie meine Redakteurin. Ich finde es toll, was Frauen in den letzten 70, 80 Jahren erreicht, erkämpft haben. All das haben sie erreicht, ohne dass sie dabei die Sprache verhunzen mussten.
Und das ist ein Thema, das Sie auf die Palme bringt. Sie sind überhaupt gar kein Freund der gendergerechten Sprache. Was stört Sie daran?
Es ist falsch. Es ist grammatikalisch unhaltbar. Und es ist auch, wenn man sich mal die Geschichte der Genderei so von den Anfängen bis heute anguckt. Es fing ja an mit meine Damen und Herren. Das darf man ja heute gar nicht mehr, weil ja die binäre Heteronormativität. Es soll ja eigentlich gar keine Geschlechter mehr geben. Das ist ja mal der erste Unsinn. Das heißt, jetzt müssen die lesbisch, schwulen, bi, inter, trans, queeren, die sollen jetzt mitgenannt werden im Asterisk. So heißt ja das Gender-Sternchen. Da wäre ich ja beleidigt, wenn ich mit so einem Sternchen abgefertigt werden würde. Ich finde aber auch, ich sehe die Notwendigkeit nicht. Weil es gibt ja auch noch dann die Ausländer, die Behinderten, viele, die auch diskriminiert werden oder benachteiligt werden in vielerlei Hinsicht. Die werden ja da auch wieder ausgeschlossen. Also letztendlich läuft es ja doch immer wieder auf Männer und Frauen raus. So, und da wird jetzt gesagt, generisches Maskulinum, das ist ein sprachliches Präzisionsinstrument, was wir haben, das soll abgeschafft werden.
Da kommt jetzt der Germanist in Ihnen durch.
Ja, und das ist sehr schade, weil das gibt uns die Möglichkeit, Dinge zu sagen wie, was jetzt in jüngster Vergangenheit als Zverev Olympiasieger wurde. Konnte man in den Zeitungen lesen, im Radio hören, Zverev ist der erste deutsche Tennisprofi, der bei Olympia Geld holt. Ganz falsch. Der erste deutsche Tennisprofi ist Steffi Graf. Denn die hat bei Olympia Gold 1999 bei Seoul geholt. Und da sieht man, Tennisprofi ist generisches Maskulinum. Hier ist nicht Mann oder Frau gemeint. Deswegen ist das auch falsch zu sagen, im generischen Maskulinum sind Frauen mitgemeint. Nein, niemand ist mitgemeint, auch Männer nicht. Das ist eine Funktions- oder Berufsbezeichnung, in der das Geschlecht einfach gar nicht vorkommt. Wir müssen unterscheiden zwischen grammatischem Geschlecht und biologischem Geschlecht.
Also sind auch kein Freund zu sagen, Studierender statt Studenten oder Backender statt Bäcker?
Da hat Goethe schon gesagt, die Studierenden sind in der Uni, die Studenten sind in Auerbachs Keller. Es ist Unsinn. Sie können nicht Student durch Studierender übersetzen. Die toten Studierenden begannen zu verwesen. Das ist doch lächerlich. Ich liebe meine Sprache, ich bin Autor und ich stehe ja Gott sei Dank mit diesem Standpunkt nicht alleine. Weil wenn ich dran denke, welchem ausländischen Studenten soll ich diesen Unsinn beibringen? Es versteht ja keiner.
Da redet er sich in Rage. Jürgen von der Lippe und das Gendern.
Puls 140.
Die Corona-Pandemie hat alle BühnenkünstlerInnen und Bühnenkünstler schwer gebeutelt. Am allermeisten natürlich deren Mitarbeiter. Hinter den Kulissen, wer interessiert sich schon für die Memoiren eines Bühnentechnikers, ne?
Richtig.
Ja. Jürgen von der Lippe ist optimistisch. Sie wollen mit Ihrem Buch auf Lesereise gehen. Glauben Sie, das wird klappen in diesem Frühjahr?
Im Moment sieht es ja gut aus, was man so liest von den Virologen zum Beispiel. Die sagen ja relativ übereinstimmend, dass die Omikron-Variante möglicherweise das Ganze beenden wird, weil sie eben in der Regel leicht oder gar nicht merkbar verläuft. Bei Geboosterten kann man wohl relativ sicher sein, dass sie kein Fall für die Intensivstation werden. Sodass das Schlagwort lautet: Boostern, sich infizieren, Ende.
Also wir sind jetzt vorsichtig mit Terminen, weil wir nicht wissen, was nächste Woche alles wieder gecancelt wird. Aber Sie haben auch vor, in Hessen aufzutreten?
Ja, ich trete ja überall auf, weil ich überall gebraucht werde. Und wo genau, da muss man dann halt einfach die Ankündigungen, oder man kann es googeln auf meiner Seite oder bei Instagram oder Facebook, da steht es überall. Gerade mit dem neuen Buch, das ist natürlich immer etwas sehr Spannendes, weil ich weiß bis jetzt, also weiß ich noch gar nicht, wie der Abend aussehen wird.
Also er hat auch vor, in Limburg und in Gießen aufzutreten, im März wahrscheinlich, achten wir auf die Termine. Sie haben Ihr ganzes Leben sehr viel gearbeitet. Sie können es einfach nicht lassen, oder?
Richtig.
Oder würden Sie sagen, ach,
nein.
Auf dem Sofa ist es auch schön?
Ist es auch. Die Mischung macht's, wenn ich unterwegs bin. Und wir gehen so in die zweite Woche, dann denke ich, oh, jetzt nach Hause und einfach nur morgens Sport machen, frühstücken und dann an den Computer schreiben. Das wäre toll. Geht aber nicht, muss heute Abend wieder auf die Bühne. Wenn ich zu Hause bin und eine Woche geschrieben habe, denke ich, boah, wäre das geil, jetzt abends wieder vor Publikum und gucken, wie die Leute ausrasten.
Also so ein Abend ist auch sehr anstrengend.
Ja, das ist er, das merkt man aber erst hinterher. Also wenn man auf der Bühne ist, ich habe ja auch schon wirklich in unmöglichen gesundheitlichen Verfassungen gespielt. Jeder kennt das. So eine Erkältung, Fieber, das interessiert keinen.
Die Bühne hält Sie fit?
Ja, klar. Ich nehme auch immer, also ich nehme zumindest nicht zu auf Tour. Weil das ist ja so, wie beim Piloten, da ja auch jede Menge Kalorien verbraucht. Das ist schon in Ordnung. Also ich bin ja auch dann auf den Beinen. Nicht, dass ich da wie Mick Jagger oder so. Aber ich bin 2 Stunden auf den Beinen. Ich mache ja 18-6, also
Intervallfasten
und habe nur 2 Mahlzeiten. Das Frühstück um 1, um 17:15 Uhr, wenn ich unterwegs bin. Abendessen. Und dann kann ich mir, wenn wir mit einer Pause spielen, um 21 Uhr noch ein halbes Brötchen gönnen.
Aber das ist schon alles sehr genau getaktet dann, ja?
Ja, das.
Und sehr diszipliniert dann auch.
Ja.
Okay. Jürgen von der Lippe, herzlichen Dank für den Besuch im HR1 Talk oder dass ich hier vorbeigucken konnte in Ihrem Büro in Berlin. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Auswendig?
Naja, gut, das ist bei Ihnen ja jetzt vielleicht auch Ihr Lieblingswitz, Ihr aktueller.
Mein aktueller Lieblingswitz, warum kriegen Bäume, was ein Lieblingswitz ist, auch Quatsch, es ist ein aktueller Witz, warum kriegen Bäume kein Covid? Die haben 2G.
Darüber denken wir noch eine Weile nach. Gleich kommen die 12 Uhr Nachrichten. Mein Name ist Uwe Berndt. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören oder weiterempfehlen wollen, Es gibt es auch auf hr1.de und natürlich in der ARD-Audiothek. Schönen Sonntag noch. Tschüss.
Schönen Sonntag auch von mir aus.
hr1, genau meins.